Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Professor Thomas Rösch aus dem UKE Hamburg.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, zur ersten Folge unseres Endo-Podcasts auf dem Endoskopie Campus im Jahr 2022. Und ich freue mich ganz besonders, einen speziellen Gast heute zu haben zum Thema Pathologie. Zunächst mal ganz allgemein Frau Professor Andrea Tannapfel von der Ruhr-Universität Bochum. Im Nebenamt dort auch Dekanin und tief verstrickt in verschiedene Fachgesellschaften, jahrelang Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Gastropathologie in der Fachgesellschaft und jetzt Vizepräsidentin der Deutschen Krebsgesellschaft. Andrea, herzlich willkommen.
Ja, hallo, viele Grüße nach Hamburg. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich wollte einfach mal allgemein anfangen in diesem Podcast zum Thema Pathologie. Ihr seid ja eigentlich unsere häufigsten Kooperationspartner. Und ihr seid auch gleichzeitig ja immer unser Goldstandard. Das mag zwar manchmal ein bisschen nervig sein, aber in der Mehrzahl finde ich, ist es ja äußerst beruhigend, weil man noch jemand hinter sich hat, der einem dann sagt, wie es ist. Schon seit Jahren frage ich mich, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man die letzte Instanz oder selber der Goldstandard ist? Wie geht der denn damit um? Ihr fragt dann einfach den Nächsten oder seid dann zwei Goldstandards oder wie löst ihr das?
Ja, natürlich. Die Frage ist spannend. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Also am einfachsten geht das natürlich im Binnenverhältnis, nicht? Das, was wir immer schön als Slapstick auf unseren Veranstaltungen sagen, darf heute nicht fehlen. Man würde dann einfach einen nachgeordneten Mitarbeiter fragen, wie siehst du das? Du bist auch meiner Meinung, wenn wir Diagnosen. Nein, aber ganz so ist es nicht.
Die abhängige Zweitmeinung.
Die abhängige Zweitmeinung, Qualitätssicherung im Binnenverhältnis. Mhm. Das liegt uns besonders. Nein, aber das ist natürlich nur zum Amüsement gedacht. In Wirklichkeit ist es ja so, dass gerade bei schwierigen Diagnosen tatsächlich die Zweitmeinung gefragt ist. Das kann sein, dass man dann das Präparat als Glasobjektträger wegschickt oder als Scan, das ist ja heute auch möglich, und einen Referenzpathologen befragt. Was aufwendig ist und bei weniger schwierigen Diagnosen, was maligne Tumoren angeht, müssen natürlich als Facharztstandard zwei Pathologen als Fachärzte für Pathologie die Diagnose bestätigen.
Also man holt sich dann schon immer Hilfe von jemand, der möglicherweise nicht zu abhängig ist. Macht ihr das eigentlich von alleine oder fordert das der Gastroenterologe an oder wie ist euer Alltag?
Das ist ganz unterschiedlich. In einigen Leitlinien steht es drin, Barrett zum Beispiel, Colitis ulcerosa, Dysplasiediagnostik, da steht es in den Leitlinien drin. Es gibt natürlich auch dann Fragen, zum Beispiel Mastozytosen oder irgendwelche spezifischen Innervationsstörungen, wo man dann von sich aus sagt, ich lasse jetzt hier mal einen Spezialisten mit drauf gucken. Das können wir dann selber entscheiden.
Also jemand, der sich in einem Untergebiet des Untergebiets dann nochmal selbst verwirklicht.
Oder sehr gut auskennt und wo man einfach dann, weil man zu wenig sieht für bestimmte Sachen, da eine Expertise, eine Expertenmeinung benötigt, um das dann auch, weil es vielleicht seltene Erkrankungen, wichtige Erkrankungen sind oder auch bei Kindern, dass man da sagt, man möchte jemanden haben, der sich damit auskennt, der sich das dann nochmal detailliert anschaut.
Beruht das letztlich auf der Meinung oder der Erfahrung oder dem gesehenen Bild von Personen, weil dahinter gibt es ja keinen Goldstandard mehr. Da gibt es dann zwar eine Chirurgie, aber die wird dann auch wieder von Pathologen beurteilt. Und gerade bei prämalignen Läsionen ist das wahrscheinlich schwierig. Wo hast du denn das Gefühl, ist der Bedarf am größten in der gastroenterologischen Pathologie?
Naja, das Problem ist ja nicht nur bei Pathologen, es ist ja auch so, dass man qualitative, emotionale Unterschiede auch bei Endoskopikern sieht oder auch bei Chirurgen. Und da ist es so, dass wir wie jeder andere Arzt, Mediziner uns selbst verantwortlich sind und nur das auch machen sollten, was wir selber auch für uns in Anspruch nehmen würden oder für die Leute, die einem wichtig sind. Und da ist es eben ein hohes Maß an Eigenverantwortung, was dann greift, dass man sagt, okay, ich bin mir hier nicht sicher, ich würde gerne jemanden mitbeurteilen lassen oder ich schaue mir den Fall nach einer gewissen Zeit nochmal an und entscheide dann, ob ich jemanden extern oder auch intern in größeren Instituten geht man ins Nachbarzimmer und lässt einen Expertise-Oberarzt mit drauf gucken. Das kann man alles machen. Aber es ist wie in jeder medizinischen Fachdisziplin, dass man am Ende des Tages für sich selbst verantwortlich ist und auch nur das machen sollte, von dem man überzeugt ist, dass es gut und richtig ist.
Das stimmt, das ist ganz wunderschön gesagt. Ich glaube aber trotzdem, dass ihr es sogar noch ein bisschen schwieriger habt, weil wir können uns ja ausreden und sagen, ja, da gibt es noch die Pathologie, die sagt uns dann, wie es ist. Und es ist ja bei uns nicht so verbreitet, dass man das Bild woanders hinschickt und sagt, äußer du dich mal, sondern das bleibt dann letztlich an den Pathologen hängen.
Ja, das finde ich auch sehr schön, wenn wir die Bilder dann mitbekommen, dass wir auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, was sehen wir und was ist das, wenn man so will, phänotypische Korrelat dann im Endoskop. Ist richtig schade, dass man die Bilder nicht der Öffentlichkeit breiter zur Verfügung stellt. Das sind ja auch richtige Lernfälle, die man dann mitunter hat. Aber wir selber sehen auch gerne den endoskopischen Befund. Ist es richtig? Und ich glaube, man darf da auch den Pathologen nicht überhöhen. Das meiste ist gut zu lösen, kann man gut machen. Und mit dem gewissen Hingabepotenzial macht man auch das, was man oft macht, gerne und gut und befleißigt sich halt in den wenigen strittigen Fällen dann einer Zweitmeinung. Ich glaube, das wird so ein bisschen auch überschätzt, was im täglichen Alltag eines Pathologen dann passiert. Also wir im Haus haben pro Tag 3 oder 4 Barrett-Dysplasie-Diagnosen und das ist am Anfang immer extern weggeschickt worden zu den Leuten, die wir alle kennen, die ich nicht nennen braucht, weil die bekannt sind und man hat eben auch dann die Lernkurve, die Eichzacke für sich selber. Und ich glaube, man kann da die Diagnosen guten Gewissens rausgeben, dass ihr und wir gut schlafen können.
Wunderbar. Also das mit den Bildern wäre eigentlich mal eine Anregung. Das führt auch zu einem anderen Punkt, vielleicht einen wunden Punkt der Endoskopie. Ihr habt ja eure Vorgänge und dann auch die Bilder ziemlich standardisiert. Bei uns ist die, sagen wir mal, Qualität verschiedener Bilder extrem unterschiedlich. Es geht einem ja manchmal selber so, man hat einen tollen Fall in Erinnerung, den man selber fotografiert hat mehrfach und dann sieht man sich die Bilder an und ist sehr enttäuscht. Das gibt's ja bei euch nicht, oder? Die Qualität ist eurer Präparate einheitlich oder wer bestimmt das eigentlich? Der Zuschnitt oder?
Das ist ja ein extrem althergebrachtes Verfahren, der HE-Schnitt, auf den du jetzt abhebst. Das ist natürlich was ganz anderes als bei euch in der Endoskopie. Ihr seid extrem technikgetrieben, was die endoskopische Diagnostik angeht mit allen möglichen Zusatzverfahren und dann schaltet ihr das Licht ein und dann NBI und dann sieht es ganz toll aus und ihr braucht ja auch mitunter das Mikroskop gar nicht, um eine gute Verdachtsdiagnose abzugeben. Bei uns ist der HE-Schnitt, ja, ist richtig, extrem, ja, standardisiert angefertigt, natürlich auch von der Präanalytik abhängig. Aber man kann schon mit diesem standardisierten HE-Schnitt, indem man ihn sehr gut fotografieren kann, reproduzierbare diagnostische Kriterien schaffen, das ist richtig. Da ist es eben dann, was sonst der Fluch des HE-Schnitts ist, dass er eben sehr althergebracht, sehr altbacken ist und ein Glasblättchen am Ende des Tages darstellt. Im Gegensatz zu euren Technikverfahren kommt uns das bei dieser Sache zugute, der Standardisierung. Das ist richtig.
Da waren jetzt 2 Dinge drin, die ich gerne aufgreifen würde. Das eine ist weiterentwickelte Technik und Bildgebung und was wir alles haben. Ihr habt ja ein lang für uns völlig unübersichtliches Panel an Markern, die da drüber gegossen werden. Wahrscheinlich bringt es abhängig von der Entität Unterschiedliches. Wird das überreizt, dass es ohne Immunhistochemie gar nicht mehr geht? Oder?
Also das ist natürlich immer die Tendenz, die man hat. Du hast das angesprochen, die Präneoplasie-Diagnostik. Wenn man dann sich nicht ganz sicher ist, dass man sagt, ich mache dann zum Beispiel Immunhistochemie, Proliferationsmarker oder P53. Dagegen habe ich mich schon mehrfach öffentlich ausgesprochen und tue es auch wieder, dass man das eigentlich zur Diagnose nicht brauchen sollte, weil es einerseits die Diagnose verzögert, andererseits auch nicht neoplastische Veränderungen diese Marker exprimieren können und weil es natürlich auch, und das ist ja immer die Konnotation, den Fall extrem teuer macht. Und deswegen ist die Prämalignitätsdiagnose beim Barrett die Domäne des HE-Schnitts und auch bei der Colitis ulcerosa sollte das sein und diese Marker sollten nur in wirklichen extremen Ausnahmefällen zur Anwendung kommen.
Und ihr geht ja vielleicht, denke ich mir, wieder in dieselbe erkenntnistheoretische Falle, wenn ihr einen Goldstandard habt, HE.
Genau.
Das seid ihr sowieso selber. Und dann wollt ihr sagen, was ist noch besser als der alte Goldstandard? Wie kann man das beweisen?
Das ist genau der Punkt, dass man dann beispielsweise Barrett reaktiv versus Low-Grade Dysplasie, wenn du da wenige P53 positive Zellen hast. Wir haben das auch mal in endlosen Doktorarbeiten aufgearbeitet. Das hilft uns dann nicht wirklich weiter am Ende des Tages. Und man hat meistens die Erfahrung auch selber gemacht, dass man dann P53 macht, um den Marker nochmal zu nennen, um seine schon vorgefasste Diagnose dann nochmal abzusichern. Und diese Absicherung Immunhistochemie, das geht nicht. Das ist auch nicht das, was wir in der Ausbildung unseren Assistenten weitergeben.
Das finde ich ja sehr gut, weil man hat ja den Eindruck, dass eines Tages wird alles mit Immunhistochemie-Patienten individuell und so weiter geregelt. Also da bist du eher skeptisch.
Da bin ich rückwärtsgewandt und konservativ, wie meine Assistenten mir immer vorhalten. Weil wenn die auf die Seminare gehen, dann hören die immer, und am besten machen wir eine Genanalyse, dann wüssten wir es, ob es eine Low-Grade-Dysplasie oder vielleicht doch reaktiv ist. Und da kostet eine Diagnose, die wir mit 23 Euro in Rechnung stellen, mal schnell 1500 Euro. Und das ist eine Sache, die weder das System noch ich selbst persönlich gut finde.
Und wir wissen ja letztlich nicht, ob es wirklich besser ist. Weil am Ende des Tages definiert sich ja der Dysplasiegrad durch das biologische Verhalten. Und dazu müsste man das sozusagen vor sich hinwachsen lassen, um das wirklich zu wissen, oder?
Das wäre dann natürlich die Langzeitbeobachtung, die kein Patient in der Kontrollgruppe, wenn wir eine zweiarmige Studie machen würden. Also das ist eine Diskussion, die uns zu nichts führen wird, weil man eben sagt, man plustert den vermeintlichen Goldstandard weiter auf, um eine vorhergefasste Diagnose zu untermauern. Ein extremer Bias in diesen Analysen, sodass man sagen sollte, dass diese Immunhistochemie nur für Tumordiagnosen und für sehr, sehr seltene Einzelfälle eigentlich reserviert sein sollte.
Wo es dann sozusagen bei gesicherter Diagnose zum Beispiel um verschiedene Behandlungsoptionen, individuelle Chemo, Immun oder was auch immer, Antikörpertherapie geht.
Genau, oder beim Krupp-Syndrom in der Leber, wo man Adenokarzinom, da muss man natürlich was machen, um zu gucken, wo ist der Primärtumor. Aber jetzt, um reaktiv versus neoplastisch voneinander zu unterscheiden, das sind so die Anfängerfehler, die man in der Pathologie macht, dass man dann glaubt, mit einem Marker alles erschlagen zu können. Das ist eine Entwicklung, die zurückgedrängt werden muss.
Das gefällt mir wunderbar. Ich bin völlig begeistert. Jetzt, vielleicht bin ich da auch der falsche Gesprächspartner, weil ich es eigentlich nicht so richtig glaube. Aber es gibt ja die Annahme, dass man endoskopisch eigentlich schon die histopathologische Diagnose macht. Und das kann ich jetzt, wie gesagt, nicht so heftig verfechten. Aber was sagst du denn zu der Annahme, dass wir haben ja ein Oberflächenbild, das ist ja sozusagen in der Horizontale, und ihr schneidet aber in die Tiefe. Hast du jetzt mal schon vor der Ankunft der künstlichen Intelligenz, die ja angeblich alles lösen wird, aber hast du denn das jemals wirklich geglaubt, dass man aus dem endoskopischen Bild eine Pathologie machen kann?
Also was ihr macht, ist natürlich schon extrem gut. Das fasziniert mich ja auch selber, wenn ich dann im Endoclub sitze und mir das angucke, wie genial das eigentlich ist und wie unterschiedlich ein Adenom, ein konventionelles tubuläres Adenom von einem SSA im Auflicht aussieht. Und wenn man dann noch so ein bisschen die Lokalisation macht und das Flache und die Schleimkappe, da ist man endoskopisch schon sehr, sehr gut. Und ihr seht das von oben, was wir dann in 3D sehen, was natürlich ein anderes Oberflächenbild darstellt, wenn es eine Neoplasie ist. Und man sitzt dann im Auditorium als Pathologe und denkt, ja klar, muss das so aussehen. Auch zum Beispiel, wenn Kontrastmittel anflutet, weil wir die Gefäße sehen, die wir dann im Auflicht, wenn Kontrastmittel gegeben wird, leuchten sehen. Da ist man dann immer so, dass man eine Phänotyp-Genotyp-Korrelation im Geiste macht. Das ist toll, was ihr könnt. Aber wir haben natürlich auch in der Pathologie Schwierigkeiten mit der Diagnose. Wir haben es ja gerade schon diskutiert. Und jetzt die Schwierigkeit zu potenzieren, indem man sagt, wir machen es endoskopisch, ist natürlich eine Quadratur des Kreises, und man ist dann irgendwann wieder bei der Erkenntnistheorie, und von der Vortestwahrscheinlichkeit brauchen wir jetzt dann gar nicht zu sprechen. Aber wie gesagt, die Tendenz ist, dass ihr endoskopisch sehr gut seid, sehr gezielte Biopsien nehmen könnt, dass wir das auch gerne kennen möchten, eure Diagnose, eure Meinung. Aber dass man dann sagt, dass alles endoskopisch geht, das wird wahrscheinlich, weil es auch Biologie ist, nie der Fall sein. Also zumindest nicht in unserem gastropathologischen Leben.
Also ich kann dich beruhigen, wenn ich Zeit hätte, könnte ich mindestens 10 Sequenzen aus dem Endoclub der letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre rausschneiden, wo weltberühmte Experten gesagt haben, this is the cancer. Und die Histologie hat ein Low-Grade-Adenom gezeigt. Also das,
ich war ja dann selber dabei ja, und konnte das dann abfeiern. Aber es ist schon toll.
Deswegen musste ich das jetzt sagen. Ne? Jetzt eine Frage in dem Zusammenhang, die ja so ein bisschen damit zusammenhängt. Nur ganz allgemein, was KI betrifft, seid ihr davon bedroht?
Nein. Also das kam jetzt sehr spontan, weil ich natürlich darüber auch nachdenke. Weil wir haben hier 20 Assistenten in der Ausbildung, und denen erzähle ich jeden Tag, wie toll das und wie spannend das Fach ist, und versuche die zu motivieren, dass die Facharztausbildung durchhalten und dann auch weiter ins Leben geben. Und das könnte ich ja nicht guten Gewissens machen, wenn ich denke, dass man in 10, 15 Jahren arbeitslos ist. Salopp formuliert.
Aber das ist natürlich nicht unbedingt ein Grund. Das könnte ja trotzdem passieren.
Deswegen werden wir sie zu guten Pathologen ausbilden, unser Jungvolk. Aber es ist natürlich so, dass uns, und das ist die Hoffnung, die künstliche Intelligenz möglicherweise Arbeit erleichtert. Stichwort Screening, Zervixabstriche, bestimmte immer wiederkehrende, rekurrierende Pattern, die man...
Zehntausende von normalen Magenbiopsien oder weitgehend normalen.
Genau, das wäre jetzt schade, wenn es mir das abnimmt, weil das finde ich toll. Dafür werde ich auch im Institut verachtet, wie gerne ich Magen, Antrum, Corpus, Z-Linie diktiere. Aber letztendlich wird es so kommen, denke ich, dass das eine Art Pre-Screening werden wird, wenn man die Schnitte gescannt hat und dass uns das möglicherweise Arbeit erleichtert. Aber bisher ist es so, dass man für das Scannen von HA-Schnitten und für die Erkennung von bestimmten Pattern in der Routinediagnostik einfach noch scheitert, weil eben die Präanalytik nicht so ideal standardisierbar ist, dass die künstliche Intelligenz uns das alles verzeiht.
Wahrscheinlich ist auch der Arbeitsaufwand, so ein System zu entwickeln und zu validieren mit 2 oder 3 Pathologen auch immens, sodass das wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Ja gut, das war jetzt eine wunderbare Tour d'horizon durch die Pathologie, aber ich habe zum Abschluss schon noch eine Frage. Was sind denn deine vorrangigen Wünsche an die Gastroenterologen? Eine haben wir schon gehört, Bilder mitschicken, und zwar gute.
Ja, also man muss einen Gastroenterologen, glaube ich, nicht dazu animieren, den Pathologen einfach mal anzurufen. Nur wer spricht, dem wird geholfen. Dass man einfach in einen Dialog kommt, weil viel Frust, den man auch in den Fortbildungen so hört, ist einfach zu vermeiden, indem man offen über seine Anforderungen redet. Dass man einfach sagt, ich habe das und das gesehen und das habt ihr jetzt geschrieben, das passt nicht. Oder ich dachte, es wäre ein Barrett, warum ist es keiner? Und wenn man miteinander redet, dann gewöhnt man sich aneinander und lernt sich kennen, die Sprache des anderen kennen. Das ist so mein Appell, den ich aus Jahren mit euch, um es mal so zu formulieren, gelernt habe. Das ist eigentlich das, was man auch unseren jüngeren Gastroenterologen, Pathologen mit auf den Weg geht, weil man kann nur gut werden, wenn der andere das möchte und wenn der andere einen lässt. Und insofern ist das eigentlich das, was ich mir wünschen würde, einen guten Dialog und ein gutes Miteinander. Was natürlich immer so ist, Qualitätsmanagement, klinische Angaben, bitte vollständigen Patientennamen, anamnestische Hinweise, wie sieht der Endoskopiebefund aus, wenn man die Bilder nicht mitschickt, und dann wie viele Biopsien wurden entnommen. Aber das sind so die Basics, die unser QM-Management-System von uns, von euch verlangt.
Verstehe. Also, wenn ich das zusammenfassen darf, erstens, schick mir schöne Bilder, zweitens, sprich mit mir, und drittens, als Motto, keep it simple. Das hat mir sehr gefallen, liebe Andrea, ganz herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mal im Endo-Podcast auftauchst. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie den Podcast auf den üblichen Medien. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Da habe ich Jürgen Schölmerich zu Gast zum Thema Führung.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.